Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das saubere Öl von morgen. Über Wasserstoff heißt es doch immer, der könnte uns noch retten, bei den PKWs, bei der Schwerindustrie. Schon am Nikolaustag soll der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung in trockenen Tüchern sein. Ein Signal des Aufbruchs und der Versprechen. Vor allem beim Umbau der Energieversorgung, die bis 2045 klimaneutral sein soll. Ist ja schön, aber wie? Wasserstoff ist eine Möglichkeit. Nur, wo soll denn der Wasserstoff herkommen? Vor allen Dingen der grüne. Grüner Wasserstoff ist eine äußerst hilfreiche und notwendige Brückentechnologie, sagen viele. Und da braucht man eben Kooperationen mit Ländern, die erneuerbare Energien erzeugen können, sprich die Wüste oder den Wind haben. Nur diese Kooperation ist nicht immer so leicht, siehe Marokko. Der deutsche Entwicklungsminister Müller war in Marokko und sagte:
Der nächste Schritt ist, den ich eben mit Marokko gehe, eine Innovations- und Investitionspartnerschaft zur Produktion von Wasserstoff und Methanol.
Daraus wurde aber erstmal nichts. Nach dem Warum frage ich Jens Borchers, unseren Korrespondenten in Nordwestafrika. Dann springen wir auf den Kontinent Südamerika. Von dort wird uns unser Korrespondent Matthias Ebert über eine Pilotanlage erzählen, die mit Hilfe von Windenergie und Wasserstoff klimaneutralen Treibstoff herstellen soll. Und ich spreche mit einer Familie, die es geschafft hat, sich ihren größten Wunsch zu erfüllen, ein Haus zu betreiben mit Wasserstoff. Die haben wir in Bayern gefunden. Das alles in unserem Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Wasserstoff, Utopie oder Rettung. Marokko zählt ja zu den Ländern, mit denen auch die Bundesregierung zukünftig kooperieren wollte, wenn es um grünen Wasserstoff geht. Im Moment tut sich da aber gar nichts. Warum, das will ich jetzt von unserem Korrespondenten Jens Borchers wissen. Hallo Jens.
Hallo, schönen guten Tag.
Sag mal, erzähl mal kurz, warum Eiszeit mit Marokko und welche Auswirkungen hat das für uns? Es gab ja sowas wie eine Energiepartnerschaft mit Marokko, oder?
Oh ja, die gab es und die war mit großen Hoffnungen verknüpft. Aber die ist jetzt, wie alle offiziellen Kontakte insgesamt, einfach eingefroren. Im Juni vergangenen Jahres hat Gerd Müller diese Partnerschaft mit Marokko eingetütet und hatte sich anschließend noch ganz stolz geäußert.
Der nächste Schritt ist, den ich eben mit Marokko gehe, eine Innovations- und Investitionspartnerschaft zur Produktion von Wasserstoff und Methanol.
Dann schien erstmal alles ganz toll zu laufen, bis Marokko plötzlich alle Kontakte abbrach. Und zwar, weil sich das Königreich offenbar bei seinem absoluten Top-Thema von Deutschland hintergangen fühlte. Da geht es um die Westsahara. Das ist ein riesiges Gebiet im Süden von Marokko. Das Königreich sieht die Westsahara als Teil seines Staatsgebietes. International ist das allerdings mehr als umstritten. Aber Ex-Präsident Donald Trump hatte signalisiert, dass die USA Marokkos Anspruch auf die Westsahara akzeptieren würden. Und da widersprach die Bundesregierung wiederum mit dem Argument, das müsse weiterhin wie bisher auf der Ebene der Vereinten Nationen geklärt werden. Rums, von einem Tag auf den anderen fror Marokko alle Kontakte ein und seitdem stehen in der umfangreichen Entwicklungszusammenarbeit zwischen beiden Ländern viele Projekte still, auch die ehrgeizigen Pläne für diese Pilotanlage für grünen Wasserstoff.
Erzähl mal was zu dieser Wasserstoff-Pilotanlage genauer.
Also, die Deutschen hatten zusammen mit den Marokkanern auf eine solche Pilotanlage für grünen Wasserstoff gesetzt, weil es mit dem nordafrikanischen Land schon lange eine Kooperation, vor allem bei den erneuerbaren Energien, gibt. Marokkos König setzt seit Jahren auf Solar- und Windenergie, weil sein Land bisher zu 90% von Energieimporten abhängig ist und das wollte er gerne ändern. Deutschland hat da finanzielle und technische Hilfe geleistet, beispielsweise für eines der größten Solarkraftwerke der Welt im Südosten Marokkos, bei Ouarzazate. Aus dieser Zusammenarbeit entstand dann auch der Plan für eine Pilotanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Noch Ende vergangenen Jahres hatte Badr Icken vom marokkanischen Institut für Solar und neue Energien ganz begeistert von der guten Zusammenarbeit mit Deutschland gesprochen.
Wir haben auch sehr gute Beziehungen mit wichtigen Ländern bei diesem Thema. Insbesondere hat Deutschland eine erste internationale Energiepartnerschaft für grünen Wasserstoff mit dem Königreich Marokko unterzeichnet. So, und die wurde unterzeichnet, weil Marokko eben extrem viel Sonne und exzellente Bedingungen für Windkraftanlagen hat. Große Mengen erneuerbare Energien sind eine zentrale Voraussetzung, um grünen Wasserstoff produzieren, also ohne den Einsatz fossiler Energieträger. Und hinzu kommt Marokkos relative geografische Nähe zu Europa. Das könnte den Transport der Energie vereinfachen. Allerdings, wie der grüne Wasserstoff tatsächlich letztlich transportiert werden kann, das ist noch nicht eindeutig geklärt.
Du warst ja auch vor Ort. Wie ist denn die Stimmung? Ich meine, damit gehen ja jetzt auch Arbeitsplätze flöten, oder?
Ob die direkt flöten gehen, das weiß ich nicht, aber die Stimmung ist jedenfalls eisig. Als wir jetzt den marokkanischen Spezialisten für erneuerbare Energien beim Institut für Solar und neue Energien sprechen wollten, da kam die Antwort sehr eindeutig. Geht nicht, wir sind eine offizielle Einrichtung und wir dürfen das nicht. Ich sage jetzt noch dazu, eben aus politischen Gründen.
Es gab ja auch mal vor Ewigkeiten, 15 Jahre waren es, glaube ich, Desertec. Das war ein Solarprojekt und das ist dann auch gescheitert. Eigentlich will ich darauf hinaus, wie kann es zu einer gesicherten Energieversorgung kommen für Deutschland, wenn man Kooperationen eingeht mit Problemländern?
Naja, bisher war Marokko ja kein Problemland. Man hatte das wohl als eine Zusammenarbeit gesehen, die für beide Seiten Vorteile bringt. Für die deutsche Seite hieß das vor allem, in Marokko wird Strom aus Sonne und Windkraft sehr, sehr preiswert produziert. Für 2 Cent pro Kilowattstunde, das ist extrem billig. Das Land hat mittlerweile einige Erfahrungen in Sachen mit erneuerbaren Energien. Da gibt es also schon Strukturen, da gibt es Know-how, da gibt es politischen Willen und es gibt eben die geografische Nähe. Die marokkanische Seite ihrerseits, die dachte, super, mit einem starken Partner wie Deutschland kann man langsam in diesen neuen Markt für grünen Wasserstoff einsteigen und damit langfristig eventuell eine ganz neue Exportsparte entwickeln für Marokko. Jobs schaffen, technologisch vorankommen. Das haben beide Seiten sehr, sehr optimistisch gesehen, obwohl da noch viele Fragen offen sind. Denn für die Herstellung von grünem Wasserstoff braucht man sehr viel Süßwasser. Für 1 Kilo Wasserstoff etwa 10 Liter. In Marokko müsste man dafür Meerwasser entsalzen, damit das Süßwasser nicht der lokalen Bevölkerung dann am Ende fehlt. Meerwasserentsalzung wiederum kostet nochmal sehr viel Energieeinsatz. Und die Transportfrage, haben wir eben schon kurz angesprochen, ist auch noch ungeklärt. Also eine Menge Herausforderungen, aber bisher waren beide Seiten sehr optimistisch, dass sie das hinkriegen können. Nur jetzt ist halt Pause.
Du hast es ja gerade gesagt, um 1 Kilo Wasserstoff herzustellen, wird circa 10 Liter Wasser benötigt. Und dann ist es auch Wasser, das der lokalen Bevölkerung gehört in erster Linie. Woher kommt also der Antrieb der deutschen Politik, gerade aus Wüstenregionen Wasserstoff nach Deutschland zu bringen?
Ich bin jetzt fast versucht zu sagen, schlichtweg aus der Not. Die Bundesregierung hat ja eine nationale Wasserstoffstrategie entwickelt. Klar ist aber auch, dass wir den grünen Wasserstoff nicht selbst in ausreichenden Mengen in Deutschland produzieren können. Der wäre aber wichtig für die Dekarbonisierung der energieintensiven Stahl- und Chemieindustrie beispielsweise oder für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe beispielsweise als Alternative für klassisches Kerosin, also den Treibstoff für Flugzeuge. Deshalb schaut man sich dort um, wo erneuerbare Energien sehr preiswert produziert werden können, in Afrika und im Mittleren Osten.
Aber eigentlich begeben wir uns doch mit dieser Option in eine Sackgasse. Also Stichpunkt fehlende Wasserquellen, fehlende oder kostspielige Transportkosten, ähnliche Abhängigkeit wie beim Erdöl und Erdgas. Hat da irgendjemand auf der Pressekonferenz mit Entwicklungsminister Müller danach gefragt, was gibt da Deutschland für eine Antwort, wenn sie vor Ort sind?
Naja, die Diskussion, die zieht sich ja schon seit einiger Zeit hin. Diese Risiken bestehen, ganz eindeutig. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Oman und andere sehen ja schon länger das Ende des für sie so profitablen Erdölzeitalters kommen und sie versuchen, Alternativen aufzubauen. Also versuchen sie, Deutschland oder andere europäische Staaten mit ihren günstigen Bedingungen zu locken. Afrikanische Staaten wiederum sehen im Wasserstoffmarkt eine Entwicklungschance für sich. Nur die ganzen offenen Fragen von Ressourcen, Transport, Abhängigkeit von den Produktionsländern, politische Schwierigkeiten, die bleiben nach wie vor offen und sind weiterhin ungeklärt.
Und was denkst du, wann es wieder losgeht mit dem Wasserstoff und dem Transport, wenn dann alles funktioniert mit Marokko oder aus Marokko nach Deutschland?
Also momentan gibt es wirklich keinerlei Hinweise darauf, dass diese Eiszeit zwischen Marokko und Deutschland enden könnte. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Nils Ahnen, ist gerade hier in der Region unterwegs gewesen, war natürlich nicht in Marokko, konnte nicht nach Marokko, hat aber nochmal sehr deutlich gesagt, signalisiert, dass die Bundesrepublik ihre Position in Sachen Westsahara nicht ändern würde. Und das heißt auf Sicht jedenfalls, diese schöne Idee, dieses schöne Projekt für eine Pilotanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff liegt weiterhin auf Eis.
Gut, die neue Regierung braucht auf jeden Fall mehrere Optionen und Alternativen. So, was wir an den Versprechungen heraushören, wird viel versprochen, aber woher dann nehmen? Vielen Dank, Jens, dir. Ich bin gespannt, wann uns dann der marokkanische Wasserstoff erreicht.
Ich auch.
Meine nächsten Gäste haben schon Wasserstoff. Rita und Markus Hörmann, herzlich willkommen bei uns im Weltspiegel-Podcast.
Ja, grüß Gott.
Hallo zusammen.
Wir haben Sie ja eingeladen, weil Sie schon das umgesetzt haben, von dem andere nur vage sprechen. Was ist das?
Ja, also wir haben ein Wasserstoffhaus gebaut. Das heißt, das ist ein privates Wohnhaus, in dem wir wohnen. Und wir versorgen uns das ganze Jahr über mit Sonnenstrom, sowohl sommers wie auch Winter.
Wie kamen Sie auf diese Idee? Wann hatten Sie die Idee zum ersten Mal?
Also beruflich sind wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich der regenerativen Energien unterwegs und haben einfach festgestellt, dass man im Bereich der Photovoltaik mehr Strom aufs Jahr hin produzieren kann, wie man in einem Gebäude verbraucht. Das Problem ist einfach immer nur, ich habe den Strom meistens zum falschen Zeitpunkt. Und jetzt war einfach die Idee, wie kriegen wir diesen großen Überschuss aus dem Sommer Richtung Winter gepackt. Und da war dann der Wasserstoff so unser saisonaler Speicher.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihr Haus. Wie kann man sich das vorstellen? Wo ist Wasserstoff? Wie wird das gebaut? Erzählen Sie uns das mal. Nehmen Sie uns mal mit und machen Sie mal einen Durchgang durchs Haus mit uns.
Ja, also zuerst, wenn Sie vor dem Haus stehen, sehen Sie viel Photovoltaikanlagen. Einmal auf dem Dach, am Balkon, auch außen an der Fassade. Und das ist natürlich erstmal die Energie, die wir brauchen, um aus der Sonne, sprich Strom zu produzieren und eben mit diesem überschüssigen Strom wiederum, den wir nicht direkt selber brauchen, zum Beispiel jetzt tagsüber zum Wäschewaschen oder Kochen. Also sprich, alles, was übrig ist, wird im Sommer in einen Wasserstoff mittels einer Elektrolyse gewandelt. Dieser Wasserstoff, der steht bei uns draußen, hinter der Garage, in so Flaschenbündeln und da wird er einfach gelagert. Und im Winter, wenn die Sonnenenergie eben zu wenig ist, haben wir eine Brennstoffzelle, die macht wiederum aus diesem Wasserstoff Strom, den wir im Winter natürlich viel zu wenig von der Photovoltaikanlage bekommen.
Dabei entsteht natürlich auch Abwärme, das darf man auch nicht vergessen. Und diese Abwärme nutzen wir natürlich, um auch das Haus zu beheizen. Einerseits, um das warme Wasser zu produzieren und aber auch die Heizleistung fürs Haus herzubekommen. Das heißt auch, um Umkehrschluss, wir haben natürlich ein Passivhaus gebaut oder ein Haus auf Niedrigenergiestandard, um mit dieser Abwärme auch das Haus komplett mit zu versorgen.
Der große Vorwurf ist ja an Wasserstoff, dass er dreimal so viel Energie braucht. Wenn Freunde zu Ihnen kommen, wie rechtfertigen Sie dann das Haus und Wasserstoff an sich?
Also das ist bei uns relativ einfach oder ich erkläre es immer ganz einfach und sage, wenn mir diese Energie, die meine Photovoltaikanlage mir liefert, ausreicht, um das ganze Jahr die Energie zu produzieren, die ich benötige, dann ist für mich der Wirkungsgrad des Wasserstoffes zweitrangig. Also wir haben eine 30 kW PV-Anlage auf dem Dach und die reicht komplett aus, um uns zu versorgen. Natürlich haben wir Überschuss und damit kommen wir wunderbar durch den Winter durch. Und man darf nicht vergessen, wir nutzen auch die Abwärme aus diesem Brennstoffzellensystem, was ja auch immer oft vergessen wird. Man spricht immer nur vom Wirkungsgrad der Stromseite, aber die Wärmeseite wird oft immer vernachlässigt. Und die nutzen wir natürlich auch mit.
Wie sicher ist denn die Versorgung?
Also Wasserstoff ist ein sehr sicheres Medium, um Energie zu speichern oder den Wasserstoff. Es steht draußen im Freien, also nicht im Gebäude. Wir haben sehr geringen Druck auf den Leitungen. Also wir arbeiten hier mit 30 bar bei den Zuleitungen vom Wasserstoff zum Elektrolyseur oder auch umgekehrt. Der Vorteil von Wasserstoff ist, wir können ihn beliebig lang speichern, ohne dass wir Verluste haben, dass irgendwas entweichen würde. Und auch natürlich sehr viel auf kleinem Raum. Also wir haben ungefähr 3000 Kilowatt, die wir, wenn man es umwandelt, also jetzt im Moment im Wasserstoff speichern. Das wäre, wenn man das jetzt mit einem klassischen Batteriespeicher, wie es viele kennen, mit Lithium-Ionen-Technologie, wäre das ein Riesencontainer, der da stehen würde.
Sie haben es ja vorher schon erwähnt, Sie sind auch beruflich damit verbunden. Seit 1998 beschäftigen Sie sich mit regenerativen Energien. Wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahre sich ansehen, was ist da passiert? Ich meine, Sie sind ja ein Urgestein quasi der Branche.
Ja, so kann man es fast nennen. Also es hat sich schon sehr viel getan. Klar, die Technik schreitet immer weiter fort. Wenn ich mich zurückerinnere an die ersten Photovoltaikmodule, die wir da verbaut haben, waren das natürlich von der Leistung her und vom Wirkungsgrad her Module, die sehr, sehr schwach waren, in Anführungszeichen. Heute habe ich da natürlich wesentlich leistungsstärkere Module. Die Technik schreitet fort. Wir haben andere Zelltechnologien. Auch in der Produktion sind die Kosten drastisch nach unten gegangen in der Photovoltaik. Also man kann es, wenn man das mit früher vergleicht, vor 20 Jahren, einmal preislich sehr hohen Einsparpotenzial, beziehungsweise aber auch leistungstechnisch haben die Module sehr stark zugenommen. Und auch bei der Elektronik, Wechselrichter und dem Ganzen hat sich so viel getan. Die ganze Technik ist da wesentlich umfänglicher wie vor 20 Jahren.
Und Ihr eigenes Haus soll ja, sagten Sie mir, Herr Hörmann, im Vorgespräch kein Leuchtturmprojekt werden, sondern es sollte wirklich auch nachahmbar bleiben und sein für andere. Ist es das geworden?
Ja, also es ist tatsächlich so, das ist jetzt kein, wie Sie sagen, Leuchtturmprojekt, was jetzt einmalig erstellt worden ist, um irgendwelche Dinge zu zeigen. Ja, das machen wir auch. Wir zeigen es auch, dass es funktioniert. Aber es musste für uns auch so sein, dass wir es reproduzieren konnten und auch dann auch für andere Kunden das machen können, die jetzt keine Firma im Hintergrund haben und sagen, ich will es im Privaten haben. Und wir haben es auch schon bei vielen Kunden realisiert und auch dort die Wasserstofftechnologie im Einfamilienhaus untergebracht.
Aber es ist schon noch mal ein Ticken schwieriger, so ein Haus zu bauen als jetzt das Standardhaus, oder? Also wollten Sie irgendwann mal abbrechen, während Sie Ihr Haus umgestalteten?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist relativ einfach, also bei Neubauten dieses System zu integrieren. Im Gegenteil, ich habe sogar sehr viele Synergieeffekte, die ich, wenn ich ein Passivhaus baue oder Niedrigenergiehaus baue, nutzen kann. Im Bestandsgebäude, wenn ich hier umrüste, da wird es unter Umständen etwas schwieriger, weil ich dann unter Umständen auch mit der Heizleistung und so weiter nochmal genauer draufschauen muss. Es geht auch bei Bestandsgebäuden, aber da ist einfach der Aufwand wesentlich höher. Und während unserer Bauphase oder Planungsphase, ja, es gab nicht wirklich mal den Punkt, wo wir gesagt haben, wir stampfen dieses ganze Projekt wieder in die Tonne und bauen wieder konventionell. Nee, das gab es nicht.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach politisch geschehen? Wir bekommen ja jetzt eine neue Regierung, damit da noch mal mehr Zunder drauf kommt, damit noch mehr Menschen energiesparende und auch dann Häuser mit erneuerbaren Energien bauen und sich daran trauen.
Also das Erneuerbare Energiegesetz wurde ja jetzt dieses Jahr schon einmal erneuert sozusagen und manches schon vereinfacht. Sicherlich ist es so, dass bei großen Anlagen immer noch diese EEG-Umlage anfällt, wenn man Strom vom Dach selber nutzt. Pro Kilowattstunde wird da was berechnet. Das schreckt gerade auch im Mittelstand die zurück. Ich sag mal, bei Anlagengrößen ab 30 Kilowatt Peak haben wir dieses Thema. Dann haben wir sehr viele innovative Kunden, die haben Mietshäuser, teilweise mit 2 bis 5 oder 10 Wohneinheiten. In diesem kleinen Bereich, sage ich mal, ist es sehr, sehr schwierig, dass ein Vermieter seinem Mieter Strom möglichst einfach zur Verfügung stellen kann. Da muss politisch unbedingt was geschehen. Das ist ein Riesenpotenzial an Häusern, die hier da sind. Und man möchte gerne sowohl der Vermieter wie auch die Mieter grünen Strom nutzen, aber sie haben ganz, ganz viele Steine, die in den Weg gelegt worden sind.
Und wenn Sie jetzt in die Glaskugel schauen, denken Sie, dass die neue Regierung imstande ist, das umzusetzen?
Ja, ich hoffe es. Also es wäre absolut wünschenswert, dass da noch ganz viel nachgebessert wird und das alles etwas vereinfacht wird. Die Leute dadurch nicht abgeschreckt werden und einfach weiterhin so motiviert und eifrig dabei bleiben, weil die wollen ja auch alle wirklich die Energiewende und wollen natürlich oder sehen auch diese Notwendigkeit, Sonnenenergie, die wir ja kostenfrei zur Verfügung haben und auch ausreichend hier in Bayern, sinnvoll zu nutzen.
Generell, wie sehen Sie denn Wasserstoff in der Zukunft? Gerade auch nochmal mit diesem Kritikpunkt, dass Wasserstoff sehr viel Energie braucht, sehr viel Strom.
Das ist die eine Seite vom Wasserstoff, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, jedes Jahr gibt es diese Berichte, wie viel zigtausende Kilowattstunden regenerative Energie abgeregelt wird, weil sie einfach im Netz nicht aufgenommen werden kann, weil wir sie nicht speichern können, weil die Netze überlastet sind. Zu diesem Augenblick muss dann abgeregelt werden. Und da wäre es jetzt wünschenswert, wenn diese Energie einfach vor Ort auch umgewandelt werden könnte in Wasserstoff und ich diesen Wasserstoff dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder dem Netz zur Verfügung stelle oder überhaupt uns zur Verfügung stelle, da wäre der Schärfe dieser Kritik vieles entgegengestellt, weil diese Energie wird abgeregelt und kann nicht genutzt werden. Ich könnte sie produzieren, aber sie wird nicht genutzt. Und das Zweite ist, was ich auch anmerken möchte, ist, wir schalten jetzt unsere Atomkraftwerke ab, wir schalten danach unsere Kohlekraftwerke ab, irgendwann mal werden vielleicht die Gaskraftwerke kommen. Wir wollen die Ölheizungen gerade alle rausschmeißen und gegen vielleicht Wärmepumpen ersetzen. Die E-Mobilität nimmt gerade immens Fahrt auf. Das heißt, wir brauchen auch auf der anderen Seite auch viel Energie und da werden halt die Regenerativen jetzt noch ausgebremst.
Bin ich mal gespannt, was in Zukunft unser Energiemix ausmachen wird und wer da am längeren Hebel sitzt. Vielen Dank, Rita und Markus Hörmann. Danke Ihnen und alles Gute für Ihr Haus.
Ja, danke schön.
Danke schön.
So, und jetzt schauen wir wieder in die weite Welt hinaus. In Südchile geht eine Pilotanlage an den Start, auf der mit Hilfe von Windenergie und Wasserstoff klimaneutraler Treibstoff hergestellt werden soll. Porsche, Siemens und die Bundesregierung wollen so fernab Deutschlands Klimaneutralität vorantreiben. So kann man natürlich auch noch lange seine Verbrenner verkaufen. Matthias Ebert, unser Korrespondent vor Ort, hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Hallo Matthias.
Hallo, Grüße.
Sag mal, dort bei dir hofft ja Deutschland, einen Teil seiner Strategie der Klimaneutralität umsetzen zu können. Wie stellen Sie sich das vor?
Die Chilenen haben im Süden einen riesigen Vorteil, den sie bislang noch gar nicht so sehr genutzt haben. Es gibt dort ohne Ende Wind. Also da bläst der Wind viele, viele Monate im Jahr an einer rauen Küste in der Provinz Magallanes. Das ist quasi der südlichste Zipfel von Chile an der Pazifikseite. Eine raue Küste, häufig auch voll mit Schnee im Winter. Das Ganze ist wirklich ein unwirtlicher Ort am südlichsten Zipfel Südamerikas. Und diesen Wind, den wollen sie jetzt eben mehr und mehr nutzen. Die Region lag ja so ein bisschen abseits. Es gab da bislang maximal Lachsfarmen für die Zucht und für den Lachsexport. Aber jetzt wollen sie eben auch diesen Wind nutzen und wollen damit klimafreundlichen Wasserstoff herstellen und im Endeffekt natürlich auch zu teilen klimafreundlichen Sprit.
Jetzt haben wir schon vorher mal gehört im Podcast aus Marokko, wie Wasserstoff nach Deutschland kommt. Ich meine, Marokko-Deutschland ist immer noch eine kürzere Strecke als Chile-Deutschland. Wie stellt man sich das vor?
Ja, die Idee ist, dass dieser Wind, der einfach immer zur Verfügung steht in Chile, dass der genutzt wird, um diese sogenannte Wasserelektrolyse zu machen. Man versucht oder man wird dabei Wasser spalten und erhält dadurch eben H2, Wasserstoff. Das Ganze ist total energieintensiv, dieser Prozess, aber weil eben der Wind vorhanden ist und unbegrenzt vorhanden ist, kann man das dort machen. Und das Ganze soll dann später mit Hilfe von CO2 in Sprit umgewandelt werden, auch wieder energieintensiv. Auch dafür wieder wird die Windenergie genutzt als natürliche Energiequelle. Und so wollen sie am Ende Sprit haben, der dann um die Welt gesendet wird, der genauso viel CO2 ausstößt, wie er am Anfang benötigt hat zur Herstellung. Und das Ganze soll dann mit den Schiffen um die Erde geschickt werden, damit in Deutschland dieser Sprit ankommt. Porsche ist ein Abnehmer dieses Sprits, am Anfang vor allem für den Motorsport bei Porsche. Und später wollen sie die Produktion von diesem klimafreundlichen Sprit hochfahren und wollen dadurch eben auch Lkw-Flotten und weiteres antreiben in Deutschland. Also das ist die Idee dahinter, die aber jetzt erst anläuft. Gerade war der Spatenstich und in den nächsten Jahren muss man eben schauen, ob das überhaupt auf höherem Niveau und in großen Mengen produziert werden kann. Und vor allem, ja, wie nachhaltig ist das denn, wenn man es mit Schiffen über den Ozean schickt, um uns dann in Deutschland mit klimafreundlichem Sprit aus Chile zu versorgen?
Genau, da gibt das es wollte ich gerade fragen. Ne? Also gibt es diese Diskussion? Stellen sich die Menschen die Frage, wird das laut diskutiert oder läuft das alles so ein bisschen unter Greenwashing und wir sind ja jetzt klimaneutral und machen was ganz Modernes?
Also in Chile wird das, glaube ich, nicht so sehr diskutiert. Die Menschen haben andere Probleme. Da gibt es politische und soziale Spannungen in Chile. Aber die Firmen, die in Chile das vorantreiben, setzen da erstmal drauf. Sie suchen auch neue Wachstumsmärkte. Sie wollen mit Deutschland enger kooperieren, verhandeln auch gerade ein Freihandelsabkommen mit der EU. Das heißt, Chile setzt auf Europa als strategischen Partner. Und seit eben der Ruf aus Europa laut wurde, wir brauchen klimafreundliche Treibstoffe, ja, da sagt Chile, wir sind da. Wir haben neben dem Wind auch in der Atacama-Wüste ohne Ende Sonne und damit eben Sonnenenergie zur Verfügung. Das heißt, die Firmen setzen darauf. Sie hoffen, dass das ein Wachstumsmarkt wird. Aber ob es wirklich nachhaltig ist, ob es wirklich eine ökologische Variante ist, eine ökologische Option ist, die auch in ihrer gesamten Summe des Transports auch am Ende sinnvoll ist, da gibt es eben Zweifel auf Seiten der Umweltschützer, auf Seiten verschiedener NGOs. Aber in Chile selbst wird das nicht wirklich diskutiert. Aber klar, Chile will auch einen Teil seiner grünen Energie natürlich auch für den eigenen Markt nutzen. Da gibt es auch riesige Kupferminen, die ja auch immer wichtiger werden im Rahmen der Elektromobilität. Und da will Chile auch seine Lkw-Flotten und verschiedene andere Maschinen und Equipment auch eben mit klimafreundlichen Treibstoffen ausrüsten, die über den grünen Wasserstoff herkommen.
Matthias, danke. War sehr interessant, dieser Blick von außen und deine Einschätzungen aus dem anderen Kontinent.
Schöne Grüße aus Südamerika.
Schön, dass ihr uns heute zugehört habt bei unserem Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Wasserstoff, Utopie oder Rettung, aufgezeichnet am 4. November 2021. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de und nochmal weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.